Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer Sondersendung unseres Lyrikgesprächs, denn wir schauen ausnahmsweise nicht auf zwei, sondern nur auf einen Band, der in diesem Frühjahr prominent erschienen ist in der anderen Bibliothek Berlin. Wir werden sprechen über das Unterwasserkabarett des aus Dortmund stammenden Juden Kurt Bloch, der sich in den 1940er Jahren in den Niederlanden versteckt, der dort ein Magazin mit satirischen Gedichten gestaltet und geschrieben hat. Insgesamt waren es 492 Gedichte auf über 1700 Seiten. Und überraschenderweise sind alle erhalten. Darüber werden wir sprechen, gemeinsam im DLF-Funkhaus Köln mit Christian Metz. Guten Tag.
Schön, bei Ihnen zu sein.
Und mit Alexandro Bulutz. Ich grüße Sie.
Ich begrüße Sie.
Wenn wir über Nationalsozialismus und Literatur, wenn wir insbesondere über das Exil sprechen, dann erinnern wir viele Namen, Klaus und Thomas Mann, Else Lasker Schüler, Stefan Zweig, Anna Segers, Erich Kästner und Kurt Tucholsky. Nun taucht ein Schriftsteller auf, den bis vor kurzem so gut wie niemand auf dem Zettel hatte, der vielleicht auch deshalb besonders interessant ist für unsere Sendung. Sein Name Kurt Bloch. Wer war dieser aus Dortmund stammende Jude, der nun mit das Unterwasserkabarett im Fokus der lyrischen Öffentlichkeit steht, Alexandro Bulutz?
Er wurde 1908 geboren und als Jurist wurde er wegen seiner jüdischen Herkunft von 1933 an von seinem Rechtsberuf ausgeschlossen und konnte sich noch im selben Jahr in den Niederlanden absetzen, wo er in der Isolation seiner Verstecke dann aber schon später von August 1943 bis April 1945 insgesamt, wie schon erwähnt, 95 Ausgaben des Unterwasserkabarets konzipierte, wobei dieses Satiremagazin nicht das einzige Magazin war, das er dort entworfen hat. Es gab zunächst auch einen Grund, das zu tun, diese Unikate zu entwerfen, und zwar eine Liebesgeschichte. Das wurde mehr oder weniger nur an diese eine Person weitergereicht, um sie zu beeindrucken, um sie für sich einzunehmen, bis sie selber gesagt hat, sicher auch aus einer Risikosituation heraus nicht entdeckt zu werden, ich möchte dieses Magazin nicht mehr bekommen.
Das Magazin war in Auflage 1, das waren alles Unikate, wenn ich das richtig verstanden habe. Christian Metz, ich habe vorhin gesagt, die meisten hatten Kurt Bloch nicht auf dem Zettel, bei Ihnen ist es etwas anders, Sie kennen diesen Namen schon länger.
Nein, ganz so früh bin ich auch nicht, aber 2023 sind die ersten Publikationen über ihn erschienen, über die Süddeutsche Zeitung, dann auch über die New York Times, den Guardian. Das heißt, diese Arbeiten haben jetzt schon eine größere Runde in der Öffentlichkeit gedreht und jetzt haben sie sozusagen noch einmal ein Highlight in dieser neuen Ausgabe, die wir heute besprechen.
Die Süddeutsche Zeitung ist damals nach New York und hat die Tochter und die Frau, wenn ich es richtig erinnere, getroffen. Nun ist jetzt ja viel geschehen. Sie haben das schon skizziert, Christian Metz. Dieses Buch, über das wir sprechen, ist noch nicht Abschluss, aber Höhepunkt eines umfassenderen Projekts, bei dem sich etliche Promis der deutschen Medienöffentlichkeit beteiligen. Also von Jan Böhmermann und Bjarne Mädel bis zu Eva Mattes und Linda Zervakis. Die haben alle je eines dieser Gedichte eingelesen. Das Ganze kann man im Netz finden unter kurt-bloch.com. Außerdem gab es eine Ausstellung im Jüdischen Museum. Was kommt da alles zusammen, Christian Metz?
Ja, tatsächlich über das Anwerben dieser Unikate von dem Jüdischen Museum aus ist so etwas wie eine breitere Öffentlichkeit noch einmal entstanden und die Ausstellung war tatsächlich auch ein großer Publikumserfolg und nun ist es eigentlich konsequent, dass es eben auch in einem Publikumsverlag in der anderen Bibliothek einen solchen Band gibt, der diese Arbeiten versammelt. Und was eben wunderbar ist, dass eine durch den Grimme-Preis auch prämierte Homepage, Webseite eigentlich noch einmal eine andere Ausfaltung dieses Arbeitens erlaubt und die noch mal ganz andere Einblicke ermöglicht für uns Leserinnen und Leser. Und aus diesen unterschiedlichen Stationen heraus kann man jetzt einen wirklich tiefgreifenden Einblick in die Arbeiten von Kurt Bloch erhalten.
Was auch zusammenkommt, ist im Grunde die Überzeugung der Hinterbliebenen der Familie Blochs, dass es sich lohnt, dieses Werk überhaupt zu entdecken und, wie schon von Christian Metz angedeutet, multimedial unter die Leute zu bringen, auch angesichts der Möglichkeiten des Internets. Und ich sehe das genauso. Man muss sich vorstellen, wir haben das hier mit wie schon erwähnt, Unikaten zu tun, fadengebundene Postkarten, große Heftchen. Sie sind in die Tradition des Kabarets der Weimarer Republik gestellt und wir haben es schon erwähnt, 101 von diesen Gedichten sind in die vorliegende Auswahl eingegangen. Der Personenkreis, den das Magazin seinerzeit erreicht hat und zu dem vor allem weitere Untergetauchte gehörten, war denkbar klein, circa 30 Menschen. Und nach dieser Riesenresonanz seit 2023 kann man sich nur mitfreuen mit der Familie. Es ist eine sehr späte, teilweise Wiedergutmachung an diesem für das 20. Jahrhundert ja so typische Schicksal.
Nun ist man natürlich neugierig, deshalb hören wir eine dieser Lesungen der Freiheit Fackellicht vorgetragen von Christian Brückner.
Kurt Bloch, 10. März 1945. Der Freiheit Fackellicht. Und ob der Unterdrücker auch die Freiheit töten möchte, er tötet nicht den Gotteshauch von Freiheit und von Recht. Wir tragen durch die dunkle Zeit der Freiheit Fackellicht. Der Weg zur Freiheit ist gar weit, doch wir verzweifeln nicht. Der Weg ist hart, der Weg ist lang und dornenreich und schwer, doch in uns singt der Freiheitssang. Wir sind der Freiheit Heer. Wir sind das Heer der neuen Zeit, das Heer der neuen Welt, das siegbewusst und kampfbereit der Freiheit Fackel hält. Und gar so manchem, der wie wir der Freiheit Fackel trug, entsank zu früh das Lichtbanier, und das ist schad genug. Manch einem ward der Weg zu lang, und er ward kampfesmüd. In seinem Herzen starb der Sang, der Freiheit Wunderlied. Und ob manch tapferer Kamerad in Feindeshände fiel, durch Unglück oder durch Verrat, der Freiheit Seitenspiel verstummte nicht in unserer Brust. Wenn so etwas geschah, dann macht das doppelt kampfbewusst. Wir sehen das Ende nah. Wir fragen nicht nach Stamm und Art, wir kennen nur das Ziel, und unser Herz hat stets bewahrt der Freiheit Hochgefühl. Wir tragen durch die Nacht der Zeit der Freiheit Fackellicht. Nun ist es nicht mehr gar so weit, die Freiheit kommt in Sicht.
Kurt Blochs Der Freiheit Fackellicht, gelesen von Christian Brückner. Alexandru Bulutz, in welcher antifaschistisch-sozialistischen Tradition steht ein Gedicht, wie das gerade eben gehörte?
Man kann natürlich mehrere Namen erwähnen, Kurt Tucholsky, Erich Kästner, man kann auch gleich Publikationsorgane erwähnen. Ein solches wäre die Weltbühne. Der Name geht zurzeit durch die Presse. Hier agiert jemand aus einer antifaschistisch-sozialistischen Widerstandsperspektive gegen die Ideologie und die Propaganda der NS. Die Symbolfarbe ist rot also. Und setzt zeitkritische Satire und literarische Parodie zur Aufklärung ein über aktuelle politische und militärische Ereignisse und, das ist sehr wichtig, zur künftigen Umerziehung der deutschen Bevölkerung. Ich darf einmal zitieren: So hat mein Dichten einen Zweck, die Hirne zu laxieren und Goebbels Propagandadreck aus ihnen abzuführen. Ebenso wichtig ist aber zu erwähnen, dass sich diese Dichtung, jedenfalls in der Auswahl von 101 Gedichten, sich nicht auf die Satire beschränkt und auch nicht auf die Parodie. Es gibt dort Ausnahmen, vielleicht kommen wir dazu zu sprechen. Es gibt noch eine Besonderheit, diese Gedichte wurden auf Deutsch und Niederländisch geschrieben, mit einer großen Ausnahme, ein Gedicht an die Alliierten, das ist auf Englisch geschrieben.
Ich habe lange gesprochen mit Thilo von Dipschitz, der dieses und auch alle anderen Gedichte transkribiert und zugänglich gemacht hat für sein vielfach ausgezeichnetes Internetprojekt. Er wurde damals über Facebook angeschrieben von der Tochter des Dichters. Sie wollte ihm eigentlich gratulieren zu einer Veröffentlichung über den Infografikpionier Fritz Kahn. Sie hatte das Buch in der Buchhandlung des New Yorker Museum of Modern Art entdeckt. Und dann kamen sie auf ihren Vater und auf die gebundenen Magazine vom Unterwasser-Kabarett oder Kabarett. So kam alles ins Rollen. Jedenfalls hat Thilo von Dipschitz mir gesagt, dass diese Gedichte auch einen Zugang für jüngere Leserinnen und Leser schaffen, denn sie sind sehr einfach gebaut. Wir haben das gerade eben gehört. Sie sind sehr plakativ und leicht verständlich. Ist diese Einfachheit tatsächlich ein Vorzug oder kann man nicht ebenso gut sagen, dass dadurch die Ästhetik selbst, naja, eher vernachlässigt werden kann, Christian Metz?
Ich würde das, was Sie da gerade ansprechen, in einen anderen Zusammenhang rücken und auch nochmal in einen anderen als jetzt nur das Kabarett der Weimarer Republik. Um was es sich hier handelt, ist um die Pflege von deutscher Sprachkultur von Juden. Und das heißt, das ist ein Fortschreiben dieser deutschen Sprachkultur, für die unter anderem Mendelssohn eine entscheidende Rolle spielt, unter anderem im Modus antifaschistischer Satire, aber wie eben schon gehört, nicht ausschließlich. Und man muss also genau das mit im Ziel und im Sinne haben, dass es hier um eine Bewahrung der deutschen Sprachkultur von Juden geht und zugleich um eine Befreiung. Denn dann, das ist ja genau das Verändern wiederum, das in den Köpfen erzeugt werden soll. Also die Tätersprache beizubehalten. Zu dieser satirischen Situation gehört eben auch die Leichtigkeit und Heiterkeit des Tones, also durch Reime beispielsweise. Man könnte vielleicht sagen, mit einer bestimmten ästhetischen Penetranz für uns heute, durch Reime erzeugt. Aber genau diese Heiterkeit und diese Leichtigkeit in dieser Tätersprache zu bewahren, als deutsche Sprachkultur von Juden, ist eine Besonderheit. Und ich kann mir deswegen auch gut vorstellen, dass genau dieser heitere Ton, der da auf einmal mit einzieht, ein bisschen Unbehagen auch bereit, trotzdem anschlussfähig ist, gerade für jüngere Hörerinnen und Hörer. Das kann ich also sehr gut nachvollziehen. Wichtiges Element dieser Ästhetik ist dann die Mehrsprachigkeit, also dass es eben auch das Niederländische hat. Und eins will ich noch herauspicken, nämlich, dass man sehr klar sehen kann an dieser Ästhetik, wo die Impulse herkommen, nämlich aus einzelnen Zeitungsartikeln und Meldungen. Und die werden umgesetzt in dann eben satirische Formationen. Das ist toll gearbeitet. Fehlt noch ein Element zu dieser Ästhetik. Und auf das kommen wir gleich ja nochmal genauer zu sprechen. Und das sind die Collagen, die ich vielleicht sogar für die interessanteren, wirklich auch faszinierenden Artefakte in diesem Band halte. Wunderbare Collagen im Anschluss an die Avantgarde. Und auch das ist eben wichtig für diese deutsche Sprach- und Bildkultur, könnte man jetzt sagen, von Juden, in einer Sprache, die man ja eigentlich hätte auch ablegen können. So viel vielleicht zur Ästhetik.
Wie sehen denn diese Collagen aus, Alexandru Bulut? Wie sind die entstanden? Was kann man zu denen sagen? Denn er hat ja nicht einfach nur Gedichte geschrieben, sondern er war auch bildkünstlerisch tätig.
So ist es. Und es ist eine künstlerische Collage- und Montagetechnik. Er greift zurück auf Zeitungen und Zeitschriften. Er fand sie in seinem Dachbodenversteck. Dort gab es niederländische Illustrierte aus der Zeit vor der deutschen Besatzung und ließ sich später aber auch welche aus Deutschland mitbringen, also deutsche Illustrierte. Und es gibt für mich ein besonderes Beispiel. Das ist das Deckblatt der Ausgabe vom 30. August 1943. Dieses Blatt besteht aus zwei Teilen. Eine Fotografie des spanischen Piloten Emilio Herrera stellt den Vordergrund dar. Er trägt den von ihm erfundenen Druckanzug, einen Vorläufer des Raumanzuges, und blickt durch das runde Sichtfenster des Helmes, während eine Hand, wahrscheinlich eines Dritten, den mit dem Helm verbundenen Schlauch zur Luftzufuhr umgreift. Wahrgenommen wird jedoch ein Mann im Taucheranzug, denn die Fotografie ist im Ausschnitt einer von Schaum marmorierten Meeresoberfläche aufgesetzt. Das heißt, die Umfunktionalisierung einer Fotografie zu Zwecken dieses Unikats, dieser Ausgabe von August 1943. Das kennt man auch aus der Kunst.
Ja, und das kennt man eben aus der Avantgarde der Moderne. Und das ist interessant. Denn man muss sich ja vorstellen, dass da eigentlich mal eine Entwertung des Materials mit verbunden war. Also eine Wertung des künstlerischen Materials, dass man auch Knöpfe in Assemblagen und Ähnlichem anbringen kann. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt in dieser spezifischen Situation ja eigentlich nur minimales Material vorliegt und das die künstlerische Bildproduktion anregt. Also das ist wie eine Umkehr der avantgardistischen Haltung und bleibt trotzdem den Prinzipien der Avantgarde treu. Und dadurch entsteht eine wunderbare Spannung zwischen den einzelnen Texten mit ihrer sehr einfachen und heiteren Form und diesen wirklich filigranen Papierarbeiten, die zugleich einen großen Informationsgehalt haben. Und das ist das, was die Ästhetik dieses Bandes auszeichnet.
Ich höre da so ein bisschen raus, dass es auch eine Lücke gibt zwischen der Ästhetik dieser Bilder und der Ästhetik der Texte. Wir hören uns nochmal einen Text an, ein Gedicht, und zwar in der Lesung von Iris Berben. Kurt Bloch hat dieses Gedicht geschrieben an seine abwesende Schwester. Wir hören mal kurz hinein.
Kurt Bloch, 30. August 1943. Ein Gruß. Wo immer du magst auch verweilen, ich grüße dich, mein Schwesterlein. Dein Leiden möchte ich mit dir teilen und würde gerne bei dir sein. Freudlos und hart war all dein Leben, den Jugendfrohsinn stahl man dir. Ich wollte es dir besser geben, wenn's anders kam, lag's nicht an mir. Wie hast du immer mich verstanden und tratest stets du für mich ein? Verschleppt bist du nach fernen Landen und ich, dein Bruder, blieb allein. Halt stand dem Unrecht und Gewalten, die unheilvoll dich jetzt bedrohen. Und bleib gesund und wohlbehalten, bleib stark trotz Hass, Verrat und Hohn. Und geht der Krieg einmal zu Ende, dann werd ich auf die Suche gehen. Im Geiste drück ich deine Hände und sage still, auf Wiedersehen. Ich möchte so gerne zu dir sprechen. Gedanken fliegen zu dir hin. Und oft will mir das Herz wohl brechen. Das kommt, weil ich so traurig bin.
Ein Gruß von Kurt Bloch, gelesen von Iris Berben, und sage still auf Wiedersehen, ich möchte so gerne zu dir sprechen. Als Kurt Bloch im Versteck dieses Gedicht schrieb, da wusste er nicht, dass seine Schwester bereits von den Nationalsozialisten ermordet worden war. Faszinierend fand ich, Christian Metz, dass die Rezeption der Exilliteratur abgegrast erscheint, also es sich so ein Inner Circle gebildet hat, in den man als Neuling kaum noch reinkommt, und dass hier ein vollkommen neuer Zugang angeboten wird, der eben nicht versperrt ist durch eine jahrzehntelange Rezeptionsgeschichte. Wie also wird es, das jetzt abschließend gefragt, möglicherweise weitergehen mit Kurt Bloch? Kann man darüber spekulieren?
Also vielleicht muss ich Ihnen wenigstens ganz kurz widersprechen da drinnen, dass Forschung und tatsächlich intensive Auseinandersetzung den Blick verstellen würde. Hoffentlich ist das nicht der Fall. Aber was hier jetzt mit dazu kommt, ist tatsächlich nochmal ein Œuvre, das neue Einblicke erlauben kann. Ich finde genau diese Gefühls- und Affektkulturen, die damit verbunden sind und hier inszeniert werden, sehr interessant. Ich finde aber tatsächlich auch, da haben wir eigentlich jetzt in unseren Beispielen gar nicht so viel davon gehört, dieses satirische Element sehr interessant. Dazu gibt es auch gar nicht so ausgiebig viel Forschung. Und ich denke, dass das jetzt tatsächlich einen Platz finden wird in diesem gar nicht mal so kleinen Kanon und hier jetzt nach den Leseausgaben und den Publikumserfolgen tatsächlich nochmal genauer zu fragen wäre, ob hier tatsächlich sowas wie Erlösungs-Widerstandsgedanken, in welcher Form die durchgespielt werden. Und ich halte tatsächlich dieses Schreiben in deutscher Sprache als Jude, die Widerständigkeit dieser Sprachtradition aufrecht zu erhalten, für ein entscheidendes Moment für diese Arbeiten. Und dazu wäre, glaube ich, noch viel zu sagen und viel zu entdecken. Und hoffen wir, dass es jetzt mit solchen Entdeckungen weitergeht.
Christian Metz, wir haben gesprochen über das Unterwasser-Kabarett oder Kabarett 1943 bis 1945, herausgegeben von Aubrey Pomeranz, gestaltet von Q, 380 Seiten, 28 Euro in der Erfolgsausgabe. Dann gibt es noch eine teurere Ausgabe für 48 Euro. Wir spielten zwei Gedichte, die wir senden durften, mit freundlicher Genehmigung von Iris Berben und Christian Brückner. Anschließend sei nochmal hingewiesen auf das mehrsprachige Multimedia-Projekt Kurt kurtbloch.com, in dem Sie sich stundenlang zwischen Gedichten, Collagen, Filmen und Audios herumtreiben können. Das alles hat möglich gemacht Thilo von Diebschitz, der mit Rat und Tat auch diese Sendung unterstützt, der mitgeholfen hat. Mehr Literatur gibt es dann morgen wieder ab 16.10 Uhr im Büchermarkt. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Alexandro Bulutz,
Christian Metz
und Jan Dries.